HSV, die 1400 Gentlemen Hamburg, bitten zum Podcast, Folge Nummer 113. Ja, ich bin leider immer noch nicht in Hamburg, bin hier auf Formentera, habe so ein schlechtes Netz, dass ich weder das Spiel sehen noch irgendwie Wiederholung gucken konnte und bin daher raus in diesem Podcast, weil auch eine Verbindung mit Zoom hier überhaupt nicht hinhaut. Macht nichts, ich habe es schön und vor allem freue ich mich darauf, dass ihr, lieber Jan, lieber Tom und lieber Arne, mir erzählt, was denn da passiert ist. Ich habe nur gehört, es war wohl nicht ganz so erfolgreich. Die Neuen haben sich auch noch nicht so richtig einleben können. Aber am Ende 2:0, sechster Sieg in Folge in der zweiten Liga. Also nehmen wir mal die Berliner raus. Das ist das, was wir brauchen. Und darüber bin ich sehr froh. Und ich freue mich, wie gesagt, sehr darauf zu hören, wie ihr das Spiel analysiert. Und vielleicht auch ein paar Sachen zum nächsten Gegner Rostock, der jetzt ja auf uns zu Hause dann wartet. Also ich höre auf zu labern und überlasse euch das Feld. Viel Spaß und bin dann beim nächsten Mal wieder bei Nur der HSV.
Ja, moin. Und ja, erstmal moin Arne und moin Tom. Und ja, vielen Dank Olli. Wir mussten Olli einfach in diesen Podcast reinschneiden, weil keiner kann diese Begrüßung so gut wie er. Und ja, da, so hat er auch seinen Platz im Podcast jetzt auf jeden Fall dabei. Und ja, also vielen Dank für die Einleitung. Und ja, wie wir schon gehört haben, Olli konnte das Spiel leider nicht sehen. Aber ich gehe davon aus, ihr beide habt das Spiel gesehen. Ja, auf jeden Fall zumindest im Fernsehen. Tom, du bist ja eigentlich immer live dabei, oder?
Nein, ich habe diesmal auch im Schirmchen geguckt, ein paar von unseren Gentlemen, wir waren eine gute Truppe und gewonnen ist gewonnen. Deswegen ja. Habe ich es natürlich gesehen, aber nicht so intensiv wie alleine mit voller Konzentration, sondern da war natürlich viel Gerede, Geschrei und
ist ja auch mal wieder auch schön.
Sehr lautes Gejubel. Ja.
Ja. Arne, du warst auch nicht in Braunschweig, hast irgendwie Feuerwerkskörper aufs Feld geschmissen, oder?
Nein, habe ich nicht. Ich habe meinen Jungs hier bei mir zu Hause geguckt und ja, haben natürlich das Gleiche gesehen wie die anderen auch und da lass uns mal drüber sprechen.
Ja, genau. Wie fing denn der Spaß an? Erstmal ja so ein bisschen fast wie die Saison aufgehört hat mit, oder wie sie fast aufgehört hat, mit ein bisschen Fan-Tam-Tam. Wie findet ihr das? Muss das sein? Ist das irgendwie ein toller Auftakt oder irritiert das die Mannschaft eher?
Also ich muss sagen, also es fühlt sich immer gerade eben so zu Saisonbeginn oder die ersten Spiele nach Corona hat man immer so ein bisschen das Gefühl, so jetzt werden wir wieder freigelassen und jetzt müssen wir mal wieder zeigen, wer hierher im Fanhaus ist. Und deswegen drehen wir jetzt nochmal etwas mehr durch als sonst. Also ich finde es dann...
Der Druck muss raus, meinst du?
Also es fühlt sich einfach so an und das finde ich immer so, oh nee, das muss nicht sein. Also Fanunterstützung im Laufe einer Saison und wenn es dann irgendwie echt mal ein richtiges Derby ist oder ein wichtiges Spiel und so, dann kann man da also nochmal unter Flutlicht vielleicht ein bisschen durchdrehen und ein bisschen mehr machen. Aber Auswärtsspiel in Braunschweig, in so einem kleineren Stadion, der Spielplatz wurde wieder geöffnet, so.
So ein kleines Stadion. Das ist immer das Größte, in dem ich mal spielen durfte. Aber gut.
Ich sehe es natürlich anders. Einmal spielen wir ja fast ausschließlich in kleinen Stadien. Insofern, wenn das als Argument herhalten müsste, wäre das ein bisschen fatal. Ich mag das ja ganz gerne. Zu besonderen Anlass, da stimme ich Arne zu. Letztendlich war das Saisonauftakt. Ich mag das. Ich habe mich daran gewöhnt. Ich mag es auch gerne angucken, wenn ich mal nicht mittendrin stehe. Da bin ich eben anderer Meinung. Solange niemand zu Schaden kommt und alle verantwortungsvoll im weitesten Sinne damit umgehen, finde ich das immer ganz nice.
Ja, also der war auf jeden Fall stimmungsvoll, ob man das so mag oder nicht. Dann ging aber das Spiel los und ja, da ging bei mir die Stimmung erstmal ein bisschen runter. Ich meine, okay, wenn eine Mannschaft aufsteigt, ob jetzt von der ersten in die zweite, Quatsch, von der zweiten in die erste oder von der dritten in die zweite, dann ist natürlich immer erstmal Euphorie da und das ist ein bisschen undankbar, weil die spielen die ersten Spiele weit über Niveau. Aber wie habt ihr es gesehen? War Braunschweig so on fire? Hatten die so Bock oder war der HSV ein bisschen unsortiert? Arne, du hast da bestimmt einen
anderen. Ja, also ich würde es gar nicht mal als Aufstiegs-Euphorie sehen, sondern also für mich sah das so aus, als wenn der Trainer es geschafft hat, die Mannschaft auf den HSV sehr, sehr gut einzustellen. Die Schwachpunkte der letzten zwei Jahre, und das ist der lustige Widerspruch. Also gerade in der letzten Saison hatten wir ja die beste Abwehr und trotzdem reden wir da immer vom Schwachpunkt Defensive, was dann eben nach Ballverlusten das Umschaltspiel von Offensive in Defensive. Und wenn du dann einfach eine gut eingestellte Mannschaft mit den entsprechend schnellen Stürmern oder Spielern auf dem Platz hast, die das der Form ausnutzen können, um bis zum 16er oder bis zum 5er frei zum Schuss zu kommen, ja, dann wird das gegen den HSV immer soweit erfolgreich sein. Du musst dann die Dinge einfach nur machen. Und ja, aus unserer Sicht können wir da einfach nur glücklich sein, dass nicht einer der 4, 5 Dinger in der ersten Halbzeit drin war, weil wir uns ja doch recht schwer getan haben gegen die ja gefühlt Doppel-Fünfer-Reihe. Und wie es dann nach einem 0-1 Rückstand ausgesehen hätte, weiß man nicht. Aber müssen wir uns ja zum Glück auch nicht vorstellen. Es ist ja glücklicherweise anders gekommen. Aber ja, also es war einfach eine gute Leistung von Braunschweig. Gar keine Aufstiegs-Euphorie.
Da stimmt, eine richtig gute erste Halbzeit. Zu Beginn der zweiten Halbzeit sind wir ja genauso wieder rausgekommen. Witzigerweise, es ist ja auch immer so eine Gefühlssache, wenn man sich so ein Spiel anguckt. Ich hatte nie so richtig Sorge. Ich hatte immer Schiss, dass einer von unseren Jungs den abfälscht und der dann reingeht. Aber ich hatte nie so richtig Sorge, dass wir in Rückstand geraten. Nur vom Gefühl her. Ganz lustige Sache. Und letztendlich haben wir einen bärenstarken Torwart. Und der hat gerade in der ersten Halbzeit ja gute Dinger rausgeholt, nachher in der zweiten auch. Also ich glaube, der hat auch überall Bestnoten bekommen und er ist zu Recht Nationalspieler bei uns.
Und wir haben den ja auch schon immer gelobt, oder?
Immer, immer. Der ist, glaube ich, gute 2,10 Meter groß. Das darf man nicht vergessen.
Ja. Das zeichnet uns Torwart auch aus. Also ich muss auch sagen, also ich hatte schlechtere Gefühle bei gegnerischen Ecken als bei den Kontern, die Braunschweig gefahren hat. Also ich habe immer so gedacht, ja, und jetzt hält Heuer Fernandes wieder so einen 100%igen, der eigentlich drin sein muss, Ecke, und jetzt fällt das Tor. Das gleiche wie bei der nicht gegebenen Elfmetersituation, wo man natürlich auch witzig denken musste, ja, Gott sei Dank kein Elfmeter, aber jetzt lass ich mal den Freistoß im Winkel schlänzen.
Ja.
Aber
also die Elfmeter, war alles... Auch den hat er ja, glaube ich, gehalten, oder? Den Freistoß.
Elfmeter hätte er auch gehalten.
Also und den Elfmeter hätte er auch gehalten.
Ich glaube, an dem Tag hätte er einfach alles gehalten. Aber trotzdem kann man noch mal kurz über das Thema Elfmeter sprechen. Denn zum Glück, also stand es ja zu dem Zeitpunkt nicht 0-0, sonst hätte einen das ziemlich gestresst. Aber es gab ja auch auf der anderen Seite eine Handszene, die ziemlich schnell irgendwie ganz kurz einmal angespielt wurde und vom Reporter einmal kurz abgetan wurde als Schulter. Und wenn man sich das genauer anguckt, was man in verschiedenen Medien machen kann, ist es eigentlich der klarste Handelfmeter, den man geben kann.
Also es ist so unfassbar.
Ihr kriegt ihn nie auf Arne.
doch. Und dieser hohe Puls besteht eigentlich seit dieser Szene. Es kann nicht wahr sein. Also, dass in Zeiten des VAR so schnell eine so gravierende Fehlentscheidung getroffen wird, durch den Videobeweis unterstützt oder aus dem Videokeller bestätigt, das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Und ich frage mich, warum da nicht ein Aufschrei durch die Medien geht. Ich kann mir das nicht erklären.
Wahrscheinlich ja, aber trotzdem muss ich auch nochmal sagen, ist natürlich, kann man sich fragen, was ist da in dem Schiedsrichtergespann los, dass sie eine Szene da rerollen sozusagen und angucken, wo eigentlich von vornherein nie jemand einen Elfmeter gesehen hat. Und so eine klare Szene lassen sie einfach so unter den Tisch fallen. Ich muss aber auch sagen, das kann ich immer wieder nur sagen, es hört wahrscheinlich niemand zu von der DFL. Diese Handregelung, die muss irgendwann mal geklärt sein. Es kann nicht sein, dass wir erinnern uns ja ungern mal an das Bremen-Spiel, dass wir da zwei Elfmeter bekommen, wo Leute mit festgeklebten Armen, die sich wegdrehen, angeschossen werden und es gibt Elfmeter. Und dann wird eine Szene, wo der Ball aufs Tor geht und ein abgespreizter Arm lenkt ihn am Tor vorbei ins Aus, wird als, naja, gut, das war ja ein bisschen Schulter oder so, schnell mal abgetan. Also das könnt ihr gerne machen,
naja, irgendwie aber, zu naja, Hause. Das kannst du so nicht sehen. Also der Ball ist ganz klar gegen den abgespreizten Arm und damit Vergrößerung der Abwehrfläche. So, das ist glasklar. Ja. Wenn er aber sowohl bei der Diskussion im 16er als auch dann nochmal, ich glaube, es war auf dem Weg in die Kabine oder es war dann irgendeine andere Szene an der Seitenlinie, wo er nochmal mit Kittel alleine stand und nochmal auf sein eigenes rechtes Schulterblatt zeigt, dann wird der Ball einfach der Realität fremd auf dem Körper des Abwehrspielers verortet. Und das kann doch einfach nicht sein. Also lass es also wirklich halb Schulterblatt, halb Oberarm gewesen sein. So, da kann man streiten. Ja, gehört das jetzt zur Hand, gehört das nicht zur Hand. Aber der Ball wurde ja einfach so weit von der Realität verortet. Und da frage ich mich, wie kann das sein? Ja, er zeigt immer genau auf sein Ohr, in dem Moment, wo er auf das Schulterblatt zeigt. Das heißt, man sagt ihm, es war das Schulterblatt und das war es einfach nicht.
Wie soll das eigentlich auch zum Schulterblatt kommen, wenn der Arm davor ausgestreckt ist?
Ja, also es ist, ich
der verstehe stand es ja nicht. Der stand ja nicht mit dem Rücken zum Spiel. Das ist ja eigentlich, also es ist absurd und irgendwie, naja, also zum Glück, wir können da wirklich nur sagen, zum Glück haben wir das Spiel am Ende 2-0 gewonnen und müssen uns nicht zu sehr darüber ärgern, aber es geht trotzdem nicht. Also es geht ja jetzt nicht hier um irgendwas, da sitzen Millionen vom Fernseher und es geht um viele Millionen und ja, da wird so Pillepalle entschieden irgendwie, nach Lust und Laune.
Ja, ja. Und sehr schön, dass du auch nochmal dieses Bremen-Spiel erwähnt hast, wo wir auch wirklich beschissen wurden und dann wären wir nämlich aufgestiegen und die anderen nicht. Das ist ja immer so am Rande.
Ja, es ist leider so. Das darf man natürlich nicht sagen, denn, aber rein theoretisch, wenn hätte Bremen die zwei Elfmeter nicht bekommen, hätten sie wohl nicht gewonnen, dann wären sie nicht Zweiter gewesen am Ende.
Yeah.
Ja, so einfach kann das manchmal sein. Aber gut, das hat alles
wie seine Gewinn. Ja. Wie war dir denn mit den Neuen zufrieden, also Interesse halber?
Ja, sehr gute Frage. Also die
gleich in die Startelf gekommen sind. Ne? Also
ja.
Würde mich mal interessieren. Ich habe da natürlich auch eine Meinung, ist ja klar.
Na klar.
Ja,
ich fand ja, dass Königsdorfer sehr viel ins Spiel eingebunden war. Dass grundsätzlich viel über den rechten Flügel ging. Später hat Amici dann ja auch über den rechten Flügel noch das 2-0 eingeleitet. Ich habe schon gehört, dass einige Leute ihn ganz schön schlecht gesehen haben. Ich fand ihn dafür relativ aktiv, fand dafür eher den Benesch etwas ja, blass. Also habe nicht viel von ihm gesehen. Aber Arne, wie hast du das gesehen?
Ja, gut, man kann jetzt natürlich erstmal sagen, okay, gerade erste Halbzeit waren natürlich alle irgendwie schlecht und durch die zahlreichen Konter und Großchancen von Braunschweig mit Sicherheit, also auch von Minute zu Minute etwas unzufriedener, etwas verunsicherter. Also von daher war es dann natürlich auch schwer, als Neuzugang da irgendwie als Einzelspieler hervorzustechen. Und ich war eigentlich schon mal ganz, ganz zufrieden, dass ein Königsdörfer mit seinem oder ja, von dem Spielertyp her, der ist, doch recht verspielt, gut am Ball, sehr offensiv, dann irgendwann da den gefühlt 80-Meter-Sprint nach hinten in eigenen 16er gemacht hat und dabei doppelt so schnell war wie den er dann eingeholt hat. Also das Defensivverhalten scheint er auch verstanden zu haben und zu akzeptieren und auch mal zu machen. Ja, und offensiv ist natürlich nicht so viel gelungen. Aber das lag auch ein bisschen an den Spielern um ihn herum. Also ich fand da Haier und wenn er dann da mal auf rechts ausgewichen ist, Reis, da wären deutlich mehr Doppelpässe und Pässe in die Schnittstelle möglich gewesen, wo er dann sein Tempo hätte nutzen können. Das ist nicht passiert und dann kann man natürlich da auch nicht glänzen. Also von daher kann man die Schuld nicht alleine bei ihm sehen.
Aber Tom hätte die Frage ja nicht gestellt, wenn er da nicht eine Antwort so hätte, ne?
Naja, ich wollte mal hören, ob ihr meine Meinung teilt. Ich sehe das bei dem Königsdörfer ähnlich. Der ist relativ früh, glaube ich, mit Gelb verwarnt worden für ein angebliches taktisches Foul, was ich so natürlich nicht gesehen habe. Mag
Ja,
auch
da hat
sein,
ihn
dass
schon
ich da.
ganz gut Händchen
Ach, Quatsch, ey.
gehalten.
Jetzt hör doch mal auf, bleib doch mal realistisch. Im Leben nicht.
Ja.
Naja, egal. Auf jeden Fall hat er relativ früh schon
Ja.
eine Gelbe gesehen. Nichtsdestotrotz, das, was Arne bemerkt hat, dass er eben auch nach hinten viel arbeitet, das ist mir auch aufgefallen. Natürlich nicht so en Detail und nicht so konkret wie bei unserem Fachmann Arne, sondern mir ist immer aufgefallen, dass der immer relativ oft auch hinten zu finden war, dann aber auch eben die Sprints wieder nach vorne gemacht hat. Also ich fand schon, dass er fleißig war. Ein bisschen glücklos ist wahrscheinlich auch das richtige Wort dafür. Dass alle sagen, dass er nicht so gut war. Ich habe in diesem Moment gerade mal die Kicker-Benotung aufgemacht. Da hat er eine 5 bekommen. Das sehe ich bei weitem nicht. Also das ist das erste Spiel. Ich fand es eben ganz, ganz interessant, dass er gleich die beiden Neuen gebracht hat. Also sprich den und den Benesch. Den kann ich noch nicht. Der Königsdörfer ist ein bisschen auffälliger halt vom Typ, ne? Also den
Ja.
sieht man irgendwie immer besser. Deswegen fällt das immer ins Auge, wenn er was Gutes macht oder eben, wenn er mal ein bisschen glücklos agiert. Aber fand es jetzt nicht eine 5, aber ich fand es jetzt auch nicht überragend. Aber das ist eben so bei einem neuen Spieler in einer neuen Mannschaft. So lange ist er nicht dabei, 2 Wochen oder was. Der braucht noch ein bisschen, um sich da einzufinden, vermute ich. Und bei Benisch, der hat wohl oder ist wohl der Mann, der neue Mann für die Standards, wenn ich das richtig gelesen habe. Da frage ich mich, was Kittel überhaupt noch macht. Das aber nur mal so am Rande.
Nee, 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 also Vuskovic schießt bitte
Wollte ich
die
gerade sagen,
Freistöße, finde
wenn wir einmal einen mit einem Bums, also für die Standards im Sinne von, wenn du nur einen angeschnibbelt reinbringen musst, ne? Mit einem
Ja.
schönen Bums war das ja wieder geil von dem Vuskovic. Das habe ich gesagt, den schießt er und dann stand er da und dann hat er das Ding da reingezimmert, rangezimmert, also rein ins Aus. Egal. Fand ich super. So, und zu dem kann ich noch gar nicht so richtig viel sagen, witzigerweise.
Also
Der
es ist
ist mir
sehr
nicht.
schwer, ihn von Muheim zu unterscheiden, so von li beide Linksfuß und gleiche Frisur und so.
Ja.
Wenn sie nicht mit dem Ball arbeiten, dann auch schwer von Reis zu unterscheiden im Mittelfeld, wo sie ja nebeneinander spielen. Und wenn Meffert mal nach vorne geht, dann sieht er auch ähnlich aus. Also
Das ist das, was ich meinte. Deswegen,
ja.
der Königsdörfer ist halt super auffällig, wenn
du ihn so mal siehst. Ja, richtig. Ne? Ja.
Das finde ich schön, dass ihr das, dass ihr das bemerkt, weil ich habe schon lange die Theorie, also dass irgendwie so besonders auffällige Haarfrisuren marktwertsteigernd sind. Weil also du darfst natürlich nicht nur Scheiße bauen auf dem Feld, denn, und du wirst dabei immer erkannt, dann ist schlecht, aber ansonsten fallen deine Aktionen fallen mehr auf.
Ja, so, ne? Das stimmt.
Also für den, und dann denken alle, oh, der war ja wieder mächtig dabei und hat verteidigt und geflankt und dies und das und so. Andere vielleicht auch, aber du hast sie nicht so stark wahrgenommen. Also das ist gar nicht so doof. Für einen laufstarken Spieler zumindest, der wird viel gesehen auf dem Platz. Aber wen ich viel gesehen habe, beziehungsweise gerne viel gesehen habe an dem Tag, war Reis. Wo ich finde, der ist weiterhin auf dem Weg, was sich am Ende letzter Saison angezeichnet hat, ein wichtiger Spieler im Team zu werden.
Total. Super bissig, ein Kämpfer und auch, wie ich finde, am Ball manchmal ein ganz kleinen Ting. Er hat ja diese wunderbare Nummer von diesem Bremer. Insofern fällt er mir immer auf. Ich weiß, dass es nicht mehr Aaron Hunt ist, sondern dass der jetzt Reis heißt. Also manchmal ist er noch ein Ticken zu mehr Spiel, weißt du, dann hat er vier Mann ums Spiel, dann wird er den fünften und da bleibt er hängen. Aber sonst finde ich den auch echt gut. Also ich bin großer Fan, war ich aber letzte Saison auch schon.
Ja.
Seid ihr noch da? Oder seid ihr eingeschlafen?
Nein. ich wollte nur sagen, also wenn wir jetzt noch jemanden loben wollen, also in diesem Spiel kann man nicht vorbeigehen an einem Typen, der zwei Tore geschossen hat, was auch eine großartige Qualität ist für, sag mal, einen Stürmer, der in der ersten Halbzeit eigentlich quasi nicht viel Chance hatte, irgendwas zu machen und dann aber da ist und diese zwei Dinger knipst. Also da können wir, glaube ich, alle froh sein, dass er nicht gewechselt ist, wo er gute Angebote gehabt haben sollte, dass wir ihn haben. Und meine Frage ist, wird Glatzel Torschützenkönig diese Saison? Terodde ist nicht da.
Ja, oder Kim Zombie, das sagte Arne ja
eingangs. Wer ist das? Wer ist das nochmal?
Man hat gesagt, zwei HSV führen die Torschützenliste an.
Ja. Ach so. Habe
ich natürlich auch nicht verstanden.
Gut, aber das war denn das waren die beiden Brüder jeweils. Oder war das einer nur?
Nee, das war unser ehemaliger Spieler.
Na gut.
Wir wollen es ja nicht beschreien, aber
doch.
Als Stürmer und mit seiner Statur. Das ist ja jetzt nicht die optimale Statur für komplett verletzungsfrei bleiben. Und das war ja in der letzten Saison. Und das wäre dann jetzt seine zweite, die er braucht, um wahrscheinlich Torschützenkönig zu werden. Aber dann wünschen wir ihm und uns das mal, dass er im Grunde genommen genauso verletzungsfrei auch durch diese Saison kommt. Ja, und dann spricht nichts dagegen. Ne? Also ich kenne jetzt wenig Stürmer.
Danke, Arne.
Wenig Stürmer der anderen Vereine. Aber ich gehe davon aus, dass der HSV so dominant sein wird wie in keiner vorigen Zweitligasaison. Und dafür wird dann eben auch Glatze sorgen. Ne? Also.
Das hoffen wir mal. Pass mal auf, Jungs. Wir sind ja im Zoom-Call.
Ja.
Wir haben jetzt, glaube ich, schon 24. Arne, behältst du die Zeit im Blick, damit uns nicht verplappern?
Ja, tue ich, 26.
Ich habe tatsächlich also jetzt auch nichts mehr auf dem Zettel, wäre jetzt so in den nächsten Sonntag dann.
Ich könnte noch einmal kurz zu Amechi kommen wollen.
Ja, natürlich.
Der ja, wie du schon eingangs erwähnt hast, auch zwei Dinger an beiden Toren beteiligt war. Eins hat er, glaube ich, direkt sogar vorbereitet. Schöne Nummer. In den Testspielen hat er auch zwei, drei gute Aktionen gehabt. Ich glaube, das habe ich letzte Woche schon gesagt. Was mir immer auffällt, der hat immer so zwei, drei gute Aktionen, fällt auf, alle loben ihn, ganz geil. Und dann taucht er wieder ab. Und der zum Beispiel im Vergleich zu Königsdörfer ist das einer, der noch nicht so richtig nach hinten arbeitet, sondern das ist eher so, also kommt mir so vor, ich mag mich da täuschen. Ich finde, würde es natürlich geil finden, wenn er bei uns richtig einschlägt, aber das ist, ich habe immer noch so den Eindruck, dass er, wenn er mal einen Ball verliert, dann kämpft er nicht hinterher, sondern bleibt stehen und guckt ganz mucksch in die Gegend und sagt, oh nö, Mano, ich wollte den behalten, den Ball, was soll denn das und so. Ich glaube, das ist so eine Sache, wo Walter auch noch ein bisschen dran arbeiten muss, aber ich glaube, auch sowas macht er eben ganz gut, ne? Denn ich habe das, ich weiß gar nicht wo gelesen, dass die wohl auch viel gequatscht haben und dass Amechi dann gesagt hat, ja, probieren wir nochmal oder machen wir nochmal weiter, habe ich auch Bock drauf. Ist, glaube ich, für seine Vita nach Bolton Wanderers war, glaube ich, und PSV oder so, wo er quasi auch nicht so richtig durchgestanden ist. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Nee. Ne? Er muss dann ja auch erstmal einen Verein finden, wenn er jetzt sagen würde, ich gehe hier weg bei euch.
Ja.
Das nur mal am Rande. Also ich finde es ganz cool, dass er schön performt hat, also sprich die Tore vorbereitet hat. So,
jetzt habe ich mich gelabert.
Ihr wisst, was ich meine.
Das ist, glaube ich, häufig ein Argument für Spieler, wo wir sagen, oh, der ist doch gut und der kann was am Ball und so weiter. Aber dass also in dem Walter-System das Thema Pressing, was eben direkt nach Ballverlust beginnt, sehr, sehr wichtig ist. Und die Spieler, die der Meinung sind, dass dann eben nicht so in der Form, wie er es gerne hätte, zu vollziehen, da bringen dann auch die ganzen offensiven Qualitäten nichts. Wenn da nicht gezeigt wird, okay, ich bin auch gewillt, den verlorenen Ball wiederzuholen. Ne?
Ja. Okay, das aber nur nochmal am Rande, weil er im Moment so mörderisch gehypt wird. Ich weiß, dass Olli auch ein großer Fan von ihm ist. Und
er hofft einfach nur, dass wir unsere 3,5 Millionen wieder kriegen.
Ja, so. Zwei. Egal.
Ja, aus heutiger Sicht war das, ist ja schon einer der teureren Einkäufe. Ja, also. Das ist irgendein Durchstarter hat man ja immer. Ich hatte so ein bisschen vor der Saison auf Suhun getippt. Vielleicht ist es auch Amici oder es ist doch jemand ganz anderen. Aber wenn wir gerade von den Überraschungsdurchstartern sprechen, kann ich mir einfach nicht verkneifen, dass ich ein bisschen schmunzeln musste, als ich eine Fußballzeitung, die ich eigentlich nicht mag, gelesen habe am Wochenende. Also nicht den Kicker, sondern eine andere große. Und da wurden die Neuzugänge der Bundesliga-Mannschaften vorgestellt. Und da haben die doch tatsächlich bei Frankfurt geschrieben, dass Ali Du ein erwartungsfroher Neuzugang ist. Also jemand, von dem man viel erwarten kann. Da das bin ich mal gespannt.
Interessante Nummer wird das.
Ja.
Da werden die Hamburger natürlich genau drauf gucken. Also wir, meine ich jetzt.
Ja, letztendlich, wie gesagt, sei es ihm gegönnt, aber ich glaube nicht.
Wir werden sehen.
Also, wir gönnen ja alles, wenn wir so wie Arne uns das prognostiziert, diese dominante Saison spielen und so wie ich erwarte, am Ende Erster sind aufsteigen, dann gönnen wir denen allen ihren Erfolg, den Warnumann, den Alitu. Kann aber sein, dass der ein oder andere nächstes Jahr eine Liga unter uns ist.
Wäre dann auch schon wieder ziemlich lustig.
Ja, apropos dann, eine Liga unter uns, da könnte ich doch direkt nach Rostock überleiten. Und zwar, so viel, du hast ja schon gesagt, Endloszeit haben wir nicht und so viel wollen wir auch eigentlich gar nicht darüber sprechen. Wir haben sie ja noch in guter Erinnerung, denn kurz vor Schluss letzte Saison mussten wir in Rostock gewinnen und die Rostocker haben sich wirklich alle Mühe gegeben, uns das sehr schwer zu machen, was ja auf der einen Seite auch sehr ehrenvoll ist. Andere Teams haben sich da ja eher nur fast auf den Rücken gelegt oder sind nach Mallorca gefahren. Das haben die nicht gemacht. Aber die waren doch schon sehr, sehr motiviert, uns den Brei sozusagen zu versalzen. Und ich finde, da ist mal nochmal so eine kleine Rechnung offen. Den sollten wir das jetzt hier mal in unserem ersten Heimspiel deutlich zeigen, wie es früher auch immer war, denn die Gesamtstatistik ist 15 Siege,
5 Unentschieden, 6 Niederlagen. 6 Niederlagen, weiß ich gar nicht. Da kann ich nicht bei allen dabei gewesen sein, gefühlt. Aber so, viel kann ich auch ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ich hatte es schon erwähnt, das besagte Saisonheft habe ich noch nicht, was man vorher immer so durchblättert. Und in der Saison ist ja auch noch nicht so viel passiert. Wir hatten ein Freundschaftsspiel, wo Theo Martens 2 Tore gemacht hat. Eigentlich ein noch nicht so bekannter Linksaußen. Vielleicht ist es aber auch nur ein Freundschaftsspiel. Vielleicht muss auch Jon Verhoek weiterhin die Tore machen. Der hatte letzte Saison ordentlich oft getroffen. Es gibt aber auch einen interessanten Neuzugang. Sebastian Till, offiziell ist er Luxemburger, hat aber sehr viel Zeit auch irgendwie in Russland und in Moldawien gespielt. Und das ist mal ein Rostocker Neuzugang, der UEFA Champions League Qualifikationserfahrung hat. 8 ganze Maripol Spiele.
Oder was, ne?
Mit Sheriff Tiraspol.
Ja, Tiraspol, und, nicht Maripol.
Genau. So, und die haben in der Qualifikation sogar einiges gewonnen. Und der hat 10 Tore gemacht und 17 vorbereitet. Kann man ja mal gucken, was der kann, der Till.
Ja, dann ist das Pulver eher verschossen.
Ja, gut. So, er ist auch schon 28, das ist jetzt also kein Jungster, der durchstartet, aber vielleicht ist er so ein Spätstarter. Mal gucken, was er kann. Ansonsten gucken wir nur auf uns. Und da wollte ich gerne mal von euch wissen, müssen wir an der Aufstellung was verändern? Oder gehen wir genauso ins Spiel oder würdet ihr jetzt hier zu Hause anders auflaufen?
Also ich tippe einfach mal, dass das weiter einen Teufel tut, da jetzt gleich erste Konsequenzen zu ziehen. Das heißt also auch Benesch und Königsdörfer, denke ich mal, werden wieder ihre Chance bekommen. Gerade dann eben erstes Heimspiel. Und auch der Rest wird so sein, wie er zu Anfang auf dem Feld gestanden hat. Es sei denn, es tut sich jetzt noch irgendwas im Training. Aber ansonsten rechne ich ganz stark mit der gleichen Elf.
Ja, Tom, würdest du irgendeinen Lieblingsspieler?
Nee, der ist stur, der macht das genau so, wie er es beim letzten Mal auch gemacht hat. Ja. Auch, glaube ich, um die Jungs dann eben entsprechend weiterhin zu motivieren, nach dem Motto, war jetzt nicht so endgeil, schreibt ja auch jeder, aber trotzdem, ich weiß ja, dass du es drauf hast, spiel mal schön.
Kännchen. Ja. Werden wir auch weiterhin mit 10 Mann in die Gegnerhälfte aufrücken oder war ihm das doch ein bisschen zu gefährlich?
Also, du musst doch Druck machen, du musst aber ein bisschen anders spielen. Ich glaube, ich hätte lieber mit 2 echten Spitzen gespielt. Gerade bei solchen Gegnern wie Braunschweig oder jetzt auch Rostock, die musst du doch eigentlich von vornherein dominieren. Und wenn du so einen Königsdörfer hast, da hat er ja mit Sicherheit auch eine gewisse Qualität zu 100 Pro, habe ich den Typ nicht auf der Reihe, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also ich werde gleich trotzdem 3-0 tippen, aber ich glaube...
Natürlich.
Ich glaube, es wird auch erstmal wieder schwierig und zäh. Also es wäre gut gewesen, wenn du wirklich souverän, wie von mir prognostiziert, 4-0 im Braunschweig gewinnst und dann siehst du einfach nur als nächster Trainer, in dem Fall Rostock, wie es nicht geht. Jetzt kriegst du gleich wieder quasi ein bisschen Anschauungsunterricht, wie man eben den HSV in Bedrohung bringen kann. Du brauchst natürlich die schnellen Spieler für dieses schnelle Umschaltspiel, aber
vielleicht. Das ist der Verhoek ja zum Glück nicht.
Ja, gut. Aber die Vorbereitung war super. Ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie ein Stolperstart wird und wir werden auch dieses Spiel klar am Ende gewinnen, aber vielleicht nicht so einfach, wie das vom Papier her aussieht.
Nein. Tom, dein Tipp?
Wenn Arne 3-0 tippt, tippe ich natürlich 4-0, ist ja klar. Und zwar zu 0, weil bitte selbst wenn die Abwehr noch so löchrig ist, wer soll denn bitte an Heuer Fernandes vorbeikommen? Kein Verhoek oder wie sie alle heißen oder da der Champions League-Spieler ist uns alles Pichikram.
Ja, wenn ihr schon diese super Ergebnisse mir weggenommen habt, dann kann ich ja nur 2-0 tippen. Und ich tippe mal auch mal einfach nur 2-0, weil ich es ähnlich sehe wie Arne. Wahrscheinlich wird es erstmal wieder C werden. Rostock wird gut hinten stehen, werden das ähnlich machen wie Braunschweig. Wie wir schon richtig festgestellt haben, unser Torwart ist jetzt erstmal unüberwindbar. Und deswegen enden wir heute auch mal anders mit dem anderen Spieler, und zwar Torschützenkönig der zweiten Bundesliga. Diese Saison wird nur Robert
Glatzel.
Sehr schön. Tschüss, Jungs.
Ja.
Tschüssinger.